jetzt hier soweit alles vorbereitet.
Dann. Musik.
Heute mal von mir. Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Und es geht schon wieder los.
Oh nein, ich habe keine Adjektive vorbereitet. Oh shoot.
Schade.
Ferienmodus. Oh ne, wo waren wir denn letztes Mal?
Ja, kann ich dir nicht sagen.
Ich glaube bei H. I. Ja, H.
Aha.
Moment. Jugendhaltig. Jugendfrei. Jagdbar.
So.
Sind nicht schön.
Vielleicht liegt's an J.
Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Also,
höchstlich. Ich kann heute wirklich. Ich mach heute nur.
Also.
Neologismen. Aber wir können auch einen überspringen, weil du hast ja einen doppelt gemacht. Dann lassen wir J einfach aus.
Nein. So, dadurch, dass wir jetzt bei dem Buchstaben J sind, muss ich mich leider ein bisschen reduzieren, was die Adjektive angeht, weil ich anscheinend nicht so schöne finde. Aber vor mir sitzt die jugendhafte und die jäckische Cory.
Die jubelnd vor Chrissy sitzt.
Ah, jubelnd!
Haben wir das doch mal erledigt.
Haben wir uns beide vorgestellt.
Das ist
immer wichtig, dass man auch weiß, wer alles hier sitzt.
Das sind auch tatsächlich erstmal nur wir beide.
Ja.
So,
ja.
Ich habe dir heute wieder einen True-Crime-Fall mitgebracht.
Ein True-Crime. Erste Frage, ist der gelöst?
Nein. Und ich kann dir sagen, es ist auch so ein bisschen so 3 für 1.
Also 3 Stories in einer?
So ein bisschen.
Okay.
Also ich habe angefangen zu recherchieren und der Sumpf hörte nicht auf, möchte ich sagen.
Oh, a rabbit hole.
Ein bisschen, was diese Verbrechen angeht.
Oh je.
Es wird ein bisschen verschwörungslastig.
Ja.
Und vorneweg, das, was ich vorneweg nehmen kann auf jeden Fall, ist, dass das hier der Fall ist, den ich eigentlich schon mal präsentieren wollte, bevor wir dann diesen Mobster-Mord gemacht haben.
Hattest du das damals gesagt, was du eigentlich machen wolltest?
Ja, ich hatte das kurz irgendwie gesagt in der Recherche, dass ich eigentlich einen anderen Mordfall gesucht hatte und dann aber über den gestolpert bin und dann erst dachte, das wäre der und dann in der Recherche gemerkt habe, hey, ist es doch nicht.
Ach so.
Und dann bin ich dabei geblieben.
Ah, okay.
Mit der Chicago-Mobster-Mafia.
Mhm.
Und dem mysteriösen Mord. So, und zwar den Fall, den ich dir heute mitgebracht habe, ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar geht es um Charles Curtis Morgan, also ein Fall aus den USA.
Charles Curtis Morgan?
Den wir jetzt zukünftig nur noch Chuck nennen wollen.
Chucky. Chucky die Mörderpuppe?
Nee, so rum leider nicht.
Also er ist der Getötete?
Er ist das Opfer.
Okay.
Und Chuck. Zwar Chuck. Etwas zur Person.
Ja.
Chuck ist verheiratet, hat 2 Töchter oder war verheiratet, hatte 2 Töchter und war zum Zeitpunkt seines Todes 39 Jahre alt und arbeitete als Treuhänder.
Was macht man als Treuhänder?
Unterschiedliches. Oft ist es eigentlich so, das ist halt diese Verwaltung von Treuhandvermögen, ne?
Ja,
dass du zum Beispiel Geldanlagen machst im Sinne, dass du Land kaufst für deine Kunden oder in Platin oder Gold umwandelst und verschiedene Anlagen machst.
Okay, damit die Leute ihr Geld haben oder Vermögen oder...
Ja, damit es verwaltet ist und auch mehr wird.
Ja.
Ja, ist ja auch ganz oft so, was man dann auch an Kinder vererbt, ne? So dieses, also gerade in den USA ist es ja auch gang und gäbe, dann zu sagen, so, hier, jetzt bist du 21, hier hast du jetzt dein Treuhandvermögen, das habe ich für dich angelegt und viel
Spaß. Okay, und das war dann von einem Treuhändler verwaltet.
Genau.
Okay.
Wir schreiben den 22. März 1977.
Und was wir von der letzten Folge wissen, die 70er Jahre sind schon 50 Jahre her und nicht erst 30.
Richtig, auch wenn in unserem Kopf das so ist.
Richtig.
Habe ich dir diesen Witz mal mit Barbie Girl erzählt?
Nee.
Oh, das war irgendein Meme, den ich neulich gelesen habe. Da hat einer geschrieben so, ach cool, der Radiomoderator hat gerade einen Hit angekündigt, der vor 20 Jahren halt ein Hit war. Er hat einen Song angekündigt, der vor 20 Jahren ein Hit war. Ich in meinem Kopf so, ah geil, Waterloo von ABBA. Der Radiomoderator so, ja, Barbie Girl von Aqua.
Oh shoot. Da hat auf dem TikTok auch irgendjemand gesagt, von wegen so, ja, hier sind ja auf dieser App sind ja auch ältere Leute unterwegs, die so in den späten 90ern geboren sind. So, what? Ja.
Späte 90er.
Späte 90er, das sind doch nicht keine älteren Leute.
Alter, die sind 20.
Die sind 20.
Das ist nix.
Nee.
Das ist Quatsch.
Das sind ältere Leute.
Ja, das hängt immer von der Perspektive ab, ne? Ja. Ein 12-Jähriger kann das ja auch gut sagen.
Ja, stimmt.
Also, Chuck lebt auf jeden Fall mit seiner Familie in Tucson, Arizona.
Mhm.
Genau, wir schreiben den 22. März 1977. Was ist passiert? Er ist verschwunden.
Ist er wieder aufgetaucht? Also der
ja.
Körper?
Also er selbst ist sogar aufgetaucht, 3 Tage später.
Mhm.
Er ist 3 Tage später wieder aufgetaucht bei seinem Zuhause und hat seine Frau, Ruth, angetroffen. Sie hat ihm beschrieben in dem Fall, dass er zu Hause angekommen ist, er hatte einen Schuh verloren oder ihm fehlte ein Schuh. Er hatte Plastikhandschellen an an einem Fußgelenk. Mhm. Und seine Hände waren mit Kabelbinder zugebunden.
Oh mein.
So. Und er schrieb dann auf ein Papier, dass er jetzt auch gerade nicht reden könnte, denn an seinem Hals, das war ein bisschen unklar in der Recherche, ob er das quasi, also ob ihm das quasi eingehängt wurde oder so als Salbe aufgetragen wurde. Auf jeden Fall meinte er, er könne jetzt nicht reden, weil ihm eine halluzinogene Droge verabreicht wurde, an der er sterben würde, wenn er jetzt redet. Deswegen darf er die nächste Woche, bis die Wirkung nachgelassen hat, nichts sagen.
Okay. Ist das halluzinogen? Eventuell führt das darauf, läuft das darauf hinaus, dass er glaubt, dass er stirbt, wenn er redet?
Ja, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sagt er die ganze Zeit so, ja, und es ist halt von denen da und die haben das halt gemacht und damit die jetzt auch nicht wissen, dass ich zu Hause bin, musst du jetzt auch das Auto umparken und so. Also das hat er alles aufgeschrieben, hat ja, nicht gesagt, ja. Durfte ja nicht reden, weil er hat ja diese Droge da am Hals.
Richtig. Moment. Falls jemand ein Piepen gehört haben könnte, da ist gerade die Straßenreinigung durchgekommen. Der Müllmann, nicht die Straßenreinigung. Rumpel, rumpel, pieps, pieps. So.
Glaubst du, sie sind fertig?
Ich glaube, man hört es jetzt nicht mehr so doll.
Bist du dir sicher?
Nein.
Jetzt. So.
Er konnte die ganze Woche nicht sprechen.
Genau, weil die Droge, die ihm verabreicht wurde, ihn entweder getötet hätte oder ihn verrückt gemacht hätte. Das wusste er nicht mehr so genau. Eins davon wäre aber der Fall gewesen und er wollte gerne einfach weiterleben. Nun gut, auf jeden Fall hatte er Angst vor denen und deswegen musste seine Frau auf jeden Fall auf das Auto umparken und so.
Denen und, war in Anführungszeichen gesetzt.
Ja, weil wer sind die?
Genau, also er hat aber nicht gesagt, wer die sind.
Nee, er hat irgendwann mal später gesagt, dass er... Nein, das erzähle ich gleich.
Okay, alles klar. So,
ich bleibe erstmal bei der Geschichte mit, er kam wieder zu Hause an, aber das ist ja eh auch schon sehr merkwürdig. Ne? Er hat da so einen Schuh verloren, hat da irgendwie so eine Handschelle ums Fußgelenk und so Kabelbinder. Also ist ja offensichtlich, ist da ja was passiert.
Genau, irgendwie wurde er gefangen gehalten.
Genau. Und seine Frau hat ihn dann gepflegt eine Woche lang, bis es ihm wieder so gut ging, dass er halt reden konnte. Und hat ihn immer, das fand ich ein sehr witziges Detail, deswegen muss ich es erzählen, mit einer Pipette gefüttert.
Mit einer Pipette?
Mit einer Pipette.
Warum?
Ja, weil ich weiß, also offensichtlich durfte er den Mund ja nicht aufmachen.
Ach, er durfte nicht mal den Mund aufmachen. Er durfte nicht nur nicht reden, sondern durfte den Mund gar nicht öffnen.
Ja, offensichtlich nicht zu weit, weil sonst diese Droge
freigesetzt
wird. Wie auch immer das funktionieren sollte.
Ich glaube, aber der stand unter Drogen, dass er das glaubte.
Man weiß es nicht.
Aber so genau. Ich meine, auf Nummer sicher gehen ist ja sinnvoll.
Genau, auf jeden Fall jetzt zu denen. Er hat nämlich, während er sich erholt hat und von seiner Frau gepflegt wurde, ihr gestanden, dass er eine geheime Identität hat.
Oh, okay.
Und dass diejenigen ihm seine Identifikationskarte, also seinen Ausweis vom Treasure Department gestohlen hätten.
Okay, Treasure Department. What?
Ja, fragt man sich jetzt ein bisschen, warum. Ja. Dazu muss man ein bisschen wissen, die Geschichte des Treasury Departments in den USA finde ich recht spannend. Die setzt sich natürlich vor allen Dingen damit auseinander, ne?
Geld.
Geldgeschäfte. Ne, zu allem die Steuern, aber auch Geldwäsche und den ganzen Kram. Jetzt erinnern wir uns ja nochmal, war ja Treuhänder, ne? Aha. Jetzt könnte man schon so Ideen haben, was vielleicht passiert ist. Was man aber auch wissen muss, und das finde ich den viel spannenderen Aspekt, sodass das tatsächlich auch Sinn macht, warum ihm jetzt sein Ausweis vom Treasury Department gestohlen wurde, ist, dass der Secret Service bis 2003 zum Treasury Department gehört hat.
Oh.
Und erst seit 2003 zu Homeland Security zählt, weil der Secret Service nämlich gegründet wurde, um Falschgeld ausfindig zu machen.
Ja,
und weil als es nämlich losging in den USA mit der Währungsdruckerei und so, kam natürlich auch viel Falschgeld auf. Und das war der ursprüngliche Grund, warum der Secret Service gegründet wurde, um die Geldfälscher ausfindig zu machen.
Und Homeland Security gibt es erst seit 9/11. Ist danach erst entstanden.
Und dann sind sie ausgelagert worden.
Dann sind sie darüber gelagert worden.
Ja.
Und Treasury, der erste, der das Treasury Department übernommen hat, war Alexander Hamilton. By the way.
Oh, das habe ich gelesen. Er war der erste Appointed Minister.
Genau. Mhm. Von George Washington.
Mhm.
Genau. Nicht super.
Ja, also jetzt macht es natürlich ein bisschen mehr Sinn mit dieser Geheimidentität, die er da hatte, ne?
Ja, okay.
So, also wenn man das jetzt mit dem Secret Service weiß, was ich wirklich spannend fand, weil das war ein Aspekt, das wusste ich nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Man denkt immer so, Secret Service sind ja die den Präsidenten beschützen und
gut. Richtig. Aber die haben noch eine andere Funktion.
Das hat sich ganz anders entwickelt in der
Historie. Also er ist Treuhändler, hat laut seiner Aussage einen Ausweis von Treasury Department.
Mhm.
Also hat er Geld veruntreut. Vielleicht?
Oder er war so in kriminelle Machenschaften verwickelt, dass er als Geheimagent versucht hat, rauszufinden, wer für Geldwäsche verantwortlich ist.
Und vielleicht haben die Bösewichte das rausgefunden, dass er dafür zuständig ist.
Das weiß man noch nicht so genau.
Noch nicht, sagt sie.
Noch nicht, sagt okay. sie mit Absicht auch.
Ja.
So, jetzt ist er also entführt worden. Mhm. Jetzt sind wir ja aber auch noch nicht am Ende dieser Geschichte, denn ich sagte ja eingangs, er wird ja sterben.
Nein.
Auf jeden Fall ist es so, dass, ich finde an dieser Stelle verständlicherweise, er ein bisschen paranoid geworden ist. Aufgrund der Entführung und hat dann angefangen, sich erstmal einen Bart wachsen zu lassen, damit er nicht mehr ganz so gut erkannt wird.
Mhm.
Und hat angefangen, eine schusssichere Weste zu tragen.
Ja.
Die ganze Zeit. Das ging auch so weit, dass ausschließlich er nur noch seine Töchter zur Schule gefahren hat und auch in der Schule Bescheid gesagt hat, dass er der Einzige ist, der die Kinder auch abholen darf.
Ja. Nicht, dass irgendjemand die abholt und sagt, ich bin der Onkel oder sonstiges.
Nichts mehr passiert, genau.
Ja.
Wir schreiben jetzt den 7. Juni. 1977, also so knappe 2,5 Monate nach seiner ersten Entführung. Und Chuck verschwindet erneut.
Online, ach Chuck.
Kurz vor seiner zweiten Entführung hat er noch zu seinem Vater gesagt, er hatte einen Brief geschrieben, in dem alles Wichtige drin steht. Und sollte ihm irgendwas passieren, dann soll dieser Brief bitte veröffentlicht werden. Dieser Brief ist nie gefunden worden.
Oh.
Und hinzu kommt, und das macht es jetzt sehr mysteriös, 9 Tage nach seiner Entführung, hat eine unbekannte Frau bei seiner Ehefrau zu Hause angerufen und gesagt, Chuck ist in Ordnung und hat dann noch einen Bibelvers zitiert. Im Englischen ist es Ekklesiast 12, 1-8. Das ist tatsächlich, wenn man in der Bibel einmal nachguckt, der Prediger Salomon, Vers 1-8. Das lese ich dir jetzt einmal vor.
Okay.
Habe ich auch jetzt auf Deutsch rausgesucht.
Ja.
Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich beläht und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, ganz eitel.
Hey.
Ja, im Prinzip geht es in diesem Vers um den Tod. Und davon, wenn man wieder, also, ne?
Rückkehr zu Gott.
Rückkehr zu Gott, also. Naja, auf jeden Fall ist es wieder dieser Gedanke, eine Erde wird wieder zur Erde und der Geist fährt wieder hoch zu Gott, der ihn ja gegeben hat.
Ja,
also
genau.
Deswegen Aufstieg
also
in den
der
Himmel.
Körper.
Genau, es geht quasi um den körperlichen Verfall und damit das Sterben am Ende des Lebens.
Ja.
So. Dennoch sagte sie ja aber, Chuck geht's gut.
Ja, weil er jetzt wieder das, bei Gott ist.
Mag zu dem Zeitpunkt auch vielleicht auch physisch noch so gewesen sein, bete allerdings nicht mehr, denn seine Leiche ist dann gefunden worden 2 Tage später, also 11 Tage, nachdem er entführt wurde. Wir haben jetzt also den 18.06.77.
Ja.
Jetzt hört es aber nicht auf, strange zu sein. Jetzt geht es natürlich auch noch strange weiter, weil wäre ja schön, ne? So. Das Erste ist, dass er erschossen wurde.
Okay.
Obwohl er ja eigentlich eine kugelsichere Weste hatte. Das heißt, es bleibt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Was wird also passiert sein?
Kopfschuss.
So, genau. Ja. Und zwar ist es so, dass seine Leiche in der Wüste gefunden wurde, ungefähr gar nicht so weit weg vom Highway, der Richtung San Juan Springs fährt. Also wir sind ja in Arizona.
Ja.
Und zwar ist es so, dass er hinten in den Kopf geschossen wurde mit einer Magnum. 3,5 mm. Ich weiß das immer nicht bei den Pistolen, wie man das angeht.
Ich habe damit überhaupt gar keine Berührungspunkte.
Ich habe das auch versucht und dann dachte ich so, nee, ich verstehe es nicht. Also er ist mit einer Magnum erschossen worden.
Okay.
Die auch neben ihm lag. Jetzt
geht
ja noch weiter. So, es gibt keine Fingerabdrücke auf der Waffe.
Mhm.
An seiner linken Hand wurden Rußspuren, also Schmauchspuren, sind es ja bei der Pistole, Schmauchspuren gefunden, was darauf hindeutet, dass er die Waffe abgefeuert hat. Aber es gibt ja keine Fingerabdrücke an der Waffe.
Ah, oh.
Er hat natürlich auch keine Handschuhe getragen, denn sonst gäbe es keine Schmauchspuren an den Händen.
Ja.
Weiterhin kommt noch hinzu, dass er Rechtshänder ist. Und kein Linkshänder.
Ja, warum sollte er sich das Ding an den Hinterkopf halten? Und ich meine, überlebende Magnum ist, glaube ich, auch ein bisschen größer.
Ja.
Also, und das dann weird.
Ja, der, also wenn man das schon versucht nachzumachen, ist der Winkel schon nicht angenehm,
ja,
im Arm. Ne?
Ja, vor allen Dingen, ich habe meine, mit meiner Hand komme ich jetzt gerade an den Hinterkopf.
Ja, jetzt muss man noch die Pistole dazu rechnen. Und du musst auch in der Lage sein, abzudrücken.
Ja, genau. Hat er vielleicht eine andere Pistole oder die Pistole irgendwann anders abgeschossen, auf jemand anderes gerichtet? Das wissen wir nicht.
Man weiß es nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass, also weil es halt weiter nichts am Tatort gab, außer der folgenden Sachen, die Polizei hat noch gefunden, einmal eine Beschreibung, also eine Wegbeschreibung zum Tatort. Dann,
die lag da so rum.
Gab es verschiedene Waffen auch noch in der, ja, die lag da so rum, mhm, tatsächlich, im Auto selbst, ne? Gab es noch verschiedene Waffen, es gab noch Munition, es gab noch ein Funkradio. Jetzt kommen die ganz komischen Sachen.
Hattest du das gerade schon gesagt, dass da auch ein Auto stand? Also ist er nur, nicht nur,
ach
der...
Achso, er ist neben seinem Auto auch gefunden worden. Nein, habe ich nicht erzählt.
Okay, alles klar. Genau.
Also
alles
man
klar.
Hat sein Arm, das Auto war da und seine Leiche.
Gut, jetzt habe, genau, ich es, weil sonst fände ich das merkwürdig, dass da plötzlich irgendwie eine Wegbeschreibung rumliegt,
ja,
oder so.
Nee, hast du recht. Nee, okay. In seinem Auto.
Ja.
Gut. Ja, jetzt kommen die komischen Sachen, die gefunden worden, ja, sind. Und zwar hat man noch einen Teil eines Zahns von ihm gefunden, eingepackt in ein Tuch auf der Rückbank.
Ja.
Und ein paar Sonnengläser, die nicht ihm gehörten.
Mhm.
Und das
liest du das wieder
auf, ne?
Moment, liest du das wieder auf Englisch?
Ja.
Weil Sonnengläser.
Habe ich Sonnengläser gesagt? Sonnenbrille. Ein paar Sonnenbrille. Nee,
eine Sonnenbrille.
Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille.
A pair of glasses ist im Englischen.
Gut. Eine Sonnenbrille.
Ich bin wieder doppelt beeindruckt, dass du das wieder jetzt direkt übersetzt. Alles klar, also eine Sonnenbrille wurde gefunden, die
eine
nicht
Sonnenbrille
seine war.
Eine Sonnenbrille wurde gefunden und eine 2-Dollar-Note, die an seine Unterwäsche geheftet war. Auf der 2-Dollar-Note gab es 7 spanische Vornamen von A bis G, sowie die Notiz Iglesias, was ich ja gerade gesagt, ja, habe, mit dem Bibelfersen auch von, also Iglesias 12 wurde hingeschrieben, von 1 bis 8.
Ja.
Und zwar auf der Seriennummer der 2-Dollar-Note wurde die 1 und die 8 mit Pfeilen markiert, sodass man also sehen konnte, dass man so rumlesen sollte.
Ja.
Das ist ja auch das, was die anonyme Frau da erzählt hat,
genau,
am Telefon. Also offensichtlich besteht hier eine Verbindung. Und hinzu kommt, dass auf der Dollarnote noch die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung genannt worden sind. Und die wurden von 1 bis 7 durchnummeriert. Und es wurde auch noch eine kurze Zeichnung einer Landkarte gefunden auf dieser 2-Dollar-Note. Ich sag unglaublich viel Platz.
Wie groß ist so eine 2-Dollar-Note?
Wie klein ist diese Zeichnung?
Ja.
Die verschiedene Städte angezeigt hat. Und zwar in der Nähe von Tuscan, Robles Junction und Sesame, weil das alles in der Nähe von der mexikanischen Grenze ist und damals Schmuggelhochbogen waren.
Ah.
Also für Drogen und so,
ja,
und Geldwäsche halt, ne? Genau. Das ist alles gefunden worden.
Krass. Zusammenhänge?
Ja, da müssen wir gleich mal nochmal drüber spekulieren. Auf jeden Fall, es hört immer noch nicht auf, es geht noch weiter. 2 Tage nach seinem Tod hat die Frau, also nochmal eine anonyme Frau bei der Polizei diesmal angerufen. Nach seinem Fund, genau. Sie hat sich als Green Eyes bezeichnet und behauptet, dass sie auch die Frau gewesen wäre, die die Ehefrau angerufen hat.
Aha.
Und zwar hat sie erzählt, dass sie sich kurz vor Chucks Tod mit ihm in einem Motel getroffen hat. Daraufhin hat er ihr einen Aktenkoffer voll mit Geld gezeigt und zu ihr gesagt, dass er in Ganggeschäfte verwickelt sei und sich mit diesem Geld jetzt rauskaufen wollen würde. Und dass vielleicht bei der Übergabe was schiefgegangen ist.
Bei der Übergabe dann in der Wüste zum,
ja,
Beispiel.
Genau.
Okay.
Und jetzt kommt der beste Fakt von allen. Die Polizei hat gesagt, es war Selbstmord.
Ach du Schande. Selbstmord. Wie gesagt, diese Sache mit die Waffe war, wenn ich Selbstmord, also wenn Leute mit einer Waffe Selbstmord begehen, dann halten sie sich doch meistens ans Kinn. Oder in den Mund.
Ja.
Warum sollst du dann die unbequeme Position des Hinterkopfes nutzen?
Vor allen Dingen, wenn du Rechtshänder bist.
Genau.
Also dann noch nicht mal mit der rechten Hand.
Und keine Fingerabdrücke auf der Waffe.
Ja.
Also selbst wenn er es abgeschossen hätte, dann müsste sie ja hinterher sauber gemacht worden sein.
Ja, und das hat er, glaube ich, nicht mehr geschafft.
Das hätte er sicher nicht mehr geschafft mit einem Loch im Kopf.
So.
Ah, Selbstmord. Hatte die ja keinen Bock drauf, sich mit auseinander... Oder wurden die geschmiert?
Ja, das ist... Man weiß es nicht.
Man weiß es halt nicht.
Man weiß es nicht.
Nee, erzähl mal weiter gerne.
Ja, so richtig viel mehr gibt es eigentlich jetzt für den Fall an sich gar nicht zu erzählen.
Ja.
Also das Problem ist nur, dass es quasi nicht aufhört jetzt.
Hört einfach nicht auf.
Nee, es hört einfach nicht auf, merkwürdig zu sein. Kurz nach seinem Tod geht es nämlich weiter. Es ist so, dass bei dem Haus der Frau 2 FBI-Agenten aufgetaucht sind.
Angebliche FBI?
Angebliche FBI-Agenten, die so ganz kurz den Ausweis so vorgezeigt haben.
So supernatural-mäßig.
Richtig, dann sind sie rein ins Haus,
aha,
haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, haben nicht gesagt, was sie gesucht haben und haben auch nicht erzählt, ob sie was mitgenommen haben.
Oh, shady.
Das heißt, die Familie geht eigentlich davon aus, dass er umgebracht worden ist. Was ich tatsächlich eine recht berechtigte Annahme finde.
Ja, bei, wie gesagt, allein schon die Waffe. Also die das Loch im Hinterkopf.
Ja, also was mich stört, sind diese nicht vorhandenen Fingerabdrücke. Also wenn der Schmauchspuren an der Hand hat, dann müssen da auch Fingerabdrücke an der Waffe sein, richtig, wenn da keiner mehr da war.
Wenn er das gemacht hat, dann muss die Waffe Fingerabdrücke haben. Ja.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Gründen, warum es jetzt zu diesem Tod vielleicht gekommen sein könnte. Er ist ja ungeklärt, dementsprechend gibt es nicht so richtig Verdächtige, nur Vermutungen.
Ja, eine kurze Frage erstmal noch. Die Frau hat ja angerufen und 2 Tage später wurde sein Körper gefunden. Konnte man nachvollziehen, wie lange er da schon tot war? Also ob er wirklich noch am Leben war, als sie angerufen hat? Oder ob er da schon tot war?
Ja, da habe ich in der Recherche tatsächlich gar nichts zu gefunden. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, doch, ich habe da schon was zu gefunden, aber es war nur sehr vage. Es ist noch nicht so lange her.
Weil wahrscheinlich in der Wüste ist es ja auch anders, wahrscheinlich mit dem...
Mit der Sonneneinstrahlung und so, das ist alles, also die Verwesung ist dann nochmal eine andere Nummer.
Ja, ja. Gerade wenn es richtig heiß ist. Okay. Nur Spekulation, wer es gewesen sein könnte.
Ja, genau. Und es wird noch verworrener. Also es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, dass es nicht aufhört, aber es hört auch wirklich einfach nicht auf. Also er hat ja behauptet, er würde ja als Geheimagent arbeiten.
Ja.
Tatsächlich ist es allerdings so, dass das nicht ganz so klar ist. Also er hat wohl auch tatsächlich Geschäfte mit der Mafia gehabt und war aktiv auch an der Geldwäsche beteiligt. Mhm. Und sollte in den 70er Jahren tatsächlich auch als Zeuge in einem Geldwäscheprozess aussagen.
Okay.
So. An der Stelle könnte schon ein Tatmotiv bestehen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn ja auch gesagt wird, dass er sich gerne rauskaufen wollte aus so Geschäften, kann man schon vermuten, dass selbst wenn er als Geheimagent gearbeitet hat, er offensichtlich aber in Geldwäschematerial, also nicht Material, aber in Geldwäsche beteiligt war.
Ja.
Tatsächlich waren die 70er Jahre für die Mafia ein relativ entspannte Zeit, was zumindest Arizona angeht, weil man ohne Namen Grundstücke kaufen konnte.
Ah,
sondern einfach über Transaktionsnummern lief das Ganze, sodass es die Geldwäsche recht leicht gemacht hat. Und deswegen ist es aber sehr attraktiv, sich da auch anzusiedeln, weswegen viele dann aus den Boston, Chicago runtergekommen sind, sich da angesiedelt haben.
Okay.
Genau. Jetzt, weil das Ganze ja so mysteriös ist und ja dann auch noch als Selbstmord eingestuft wurde, wo man sich ja denkt so,
unwahrscheinlich.
Really? Hat sich jetzt ein Journalist eingeschaltet und zwar Don Devereaux, der dem ganzen Mal weiter auf den Grund gehen wollte und wollte gerne rausfinden, was denn jetzt mit Chuck passiert ist. Deswegen wurde in den 90er Jahren, das ist so ein bisschen das Aktenzeichen XY, das amerikanische Pendant dazu. Genau, wurde sein Fall halt vorgestellt und es wurde auch vorgestellt, dass Don Devereaux sich damit jetzt auseinandersetzt und als investigativer Journalist, ich habe gerade überlegt, ob ich das auf Deutsch richtig ausgesprochen habe, gar nicht, ob ich das richtig übersetzt habe, sich mit dem Fall auseinandersetzt und hat dann tatsächlich nochmal diverse Hinweise darauf bekommen, dass Chuck tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit hatte.
Ah, okay.
Also hat konkret Hinweise darauf bekommen, dass er von 73 bis 77 wirklich mit der Mafia Geschäfte gepflegt hat und im Sinne auch von Geldwäsche. Und dass Chuck, um sicher zu gehen, dass ihm nichts passiert, von jeder Transaktion eine schriftliche Kopie hatte.
Oh, aber gibt's die Kopien oder wurde ihm das nur gesagt?
Jetzt muss man ja dazu sagen, es gab ja diese 2 FBI-Agenten, die ja das Haus durchsucht haben.
Die eventuell das alles mitgenommen haben.
Dementsprechend wurde also nie was gefunden.
Ja, haha, die beiden habe ich schon fast wieder vergessen. Okay.
Und die Frage ja an der Stelle auch so ein bisschen ist, ob das, was ihm eigentlich Sicherheit gewähren sollte, nicht vielleicht doch eher dazu geführt hat, dass er dann doch ermordet worden ist.
Oh, weil die davon Wind gekriegt haben vielleicht.
Mhm.
Ei.
Aber es hört noch nicht auf an dieser Stelle.
Ja.
Und zwar, es ist so, ich habe ja schon gesagt, es ist ein bisschen 3 für 1. Mhm. Wir kommen jetzt zum nächsten Mordfall.
Okay.
Und zwar den von Peter Douglas Johnston. Also, wir nennen ihn Doug.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass Doug, der Zusammenhang wird gleich noch klar, um 11 Uhr abends am 14. Mai 1990 sein Zuhause verlassen hat, um die Nachtschicht in seiner Computerfirma anzutreten. Und eine Stunde später ist er auf dem Firmenparkplatz tot aufgefunden worden.
Oh.
Und zwar durch einen Kopfschuss.
Im Hinterkopf?
Im Hinterkopf.
Mhm.
Es wurde keine Waffe gefunden, allerdings die Patronenhülle, Hülse einer Kugel. So, hinzu kommt, dass auch er Rechtshänder war, die Kopfverletzung aber wieder links war und ungefähr aus 30 Zentimeter Entfernung auf ihn geschossen wurde.
Ja, okay, aber das kriegt man ja wohl mal gar nicht hin.
Die Polizei ist sich uneins darüber, ob es sich um einen Mordfall handelt oder doch um Suizid.
Oh, bitte. Na, da hat er sich hier ein Gerät gebaut und das dann hinterher versteckt, nachdem er das Loch im Kopf hatte. Die Waffe, wenn sobald sich jemand in den Kopf schießt, muss die Waffe dabei liegen. Die kann nicht einfach weg sein.
Ja, jetzt ist die Frage,
wenn niemand involviert ist.
Ja, das ist es halt, ne? So. Auf jeden Fall ist es so, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, meinerseits zumindest, aber zumindest insgesamt aus unbekannten Gründen, ist es aber so, dass weder Selbstmord noch Mord ausgeschlossen wurde.
Also
Tendenz eher zum Selbstmord tatsächlich.
Ja, aber das dann da steht von wegen ungeklärter.
Ungeklärt.
Ja.
Genau. Jetzt darf man sich ein bisschen fragen, warum erzähle ich jetzt von Doug?
Genau.
Dougs Firma war gegenüber des Hauses, in dem Don Devereaux gearbeitet hat.
Mhm.
Doug sah Don sehr ähnlich und fuhr das gleiche Auto.
Oh, haben die gedacht, die wollen Don umbringen?
Die Vermutung liegt nahe, dass es unter Umständen Don hätte treffen sollen, ja.
Weil er Sachen rausfinden wollte.
Jetzt kommen wir nämlich zu den Verschwörungstheorien, von denen ich schon sprach.
Ja.
Mhm, weil er jetzt ja den Mordfall an Chuck untersucht. Und wir hatten ja jetzt schon die Folge, die ja 1990 auch bei Unsolved Mysteries ausgestrahlt worden ist.
Ja.
Und wo Don Devereaux ja offensichtlich nachvollziehbare Hinweise gekriegt hat, die auf diese kriminelle Vergangenheit deuten.
Ja.
Also das war ja offensichtlich auch rekonstruierbar. Also er muss ja in irgendeiner Art und Weise nochmal Belege und Beweise gefunden haben, die bestätigen.
Ja, genau.
Und dann kam es zu dem Mord an Doug.
Dann wurde eine Verbindung gezogen.
Man könnte jetzt eine Verbindung ziehen. Denn auch der Mord an Doug, wenn wir ihn jetzt als Mord klassifizieren, ist bis heute ungelöst.
Ja, also die Verbindung, wenn man sie sehen möchte, ist sie da.
Ja, jeder Verschwörungstheoretiker jubelt jetzt an dieser Stelle, ja, weil er natürlich sofort eine Verbindung sieht.
Ja, genau.
Es hört immer noch nicht auf.
Das habe ich mir gedacht, weil das war jetzt Fall 2.
Richtig. Ein Jahr nachdem Doug getötet wurde, sagen wir es mal so ein bisschen neutraler,
starb,
hat sich mit Devereaux ein anderer Reporter in Verbindung gesetzt, namens Danny Casolaro, der tatsächlich auch an einem Fall recherchiert hat, der in Verbindung mit der US-amerikanischen Regierung steht und ist auch so ein bisschen über diesen Fall von Chuck gestolpert und wollte sich jetzt mit Devereaux treffen, um über diese Geldwäsche Informationen auszutauschen, weil er da auch Informationen hat. Und er wollte auch gerne ein bisschen was darüber wissen, weil er die Informationen für seinen eigenen Fall brauchte.
Weil da auch diese ganze Geschichte mit dem Treasury Department auch im Hintergrund schwelt, oder was?
Ja, also, ja, da, nee, um das Treasury Department geht es ja gar nicht mehr so doll.
Okay.
Also das war eher so diese Geschichte mit dieser geheimen Identität von Chuck.
Chuck, ja, oh gut.
Nun, ja, was ist mit Danny wohl passiert?
Er wurde erschossen.
Nein.
Oh.
Das wurde er nicht. Allerdings ist er unter sehr mysteriösen Umständen gestorben. Und zwar kurz bevor er sich mit Don Devereaux treffen wollte, ist er tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Und zwar, ich glaube, wir müssen hier eine Triggerwarnung setzen für Suizidgefährdete. Ist es so, dass er in der Badewanne gefunden worden ist. Er hatte 12 sehr tiefe Schnitte, sodass er dann am Ende verblutet ist, wenn er es dann war.
Ja.
Denn es ist so, dass kurz nachdem er dann gefunden worden ist und die Polizei den Tatort untersucht hat und dann natürlich das als Selbstmord eingestuft hat an der Stelle, ist dann ein Reinigungsteam durch den Tatort durchgegangen und es wird vermutet, dass die offensichtlich Beweise vernichtet haben, die die Polizei nicht gesichert hat.
Ach.
So hat eine Reinigungskraft zum Beispiel erzählt, dass auf dem Fußboden noch blutige Handtücher lagen und das so aussah, als hätte einer versucht, eine Blutlache aufzuwischen vom Fußboden.
Oh.
Und so hinzu kommt, dass die Familie von Danny auch sehr skeptisch ist, wegen der Methode,
okay,
weil Danny große Angst vor Blut hatte. Also sein Bruder war Arzt und sobald er ihm irgendwie immer eine Injektion geben sollte, einmal Blut abnehmen
und
so, das ist dem total schlecht geworden, fast ohnmächtig, weil er kein Blut sehen konnte.
Ach du Schande.
So, und deswegen denkt sich die Familie so, ja, das ist irgendwie eine komische Methode. Warum soll er denn jetzt sich ausgerechnet die Pulsadern aufschneiden, wenn er eigentlich gar kein Blut sehen kann?
Ja, klar.
So, weswegen die vermuten, dass auch er aufgrund des Falls, den er recherchiert hat, ermordet wurde.
Ach so.
Ob da jetzt tatsächlich eine Verbindung zu dem Mordfall von Chuck besteht, das ist steht ein bisschen in den Sternen. Das kann jetzt tatsächlich nur ein Zufall sein.
Ja, es kann auch mit dem Fall in Verbindung stehen, den er recherchiert hat.
Genau.
Ja, das sei irgendwie Regierungsgeschäfte und so.
Auf jeden Fall ist es auch bei ihm so, dass Justice Department war es, also das Verteidigungsministerium,
ja,
wo er recherchiert hat. Also nicht Treasure.
Ja, gut.
Genau, so. Und dementsprechend gibt es halt die Vermutung, dass unter Umständen bei Danny es Leute waren, die mit diesem Fall in Verbindung stehen. Mhm. Aber auch hier weiß man es nicht, weil der Mordfall ungeklärt ist. Was mysteriös bleibt bis zum Ende, ist, dass bei Dannys Beerdigung ein hochdekorierter Militärgeneral vorbeigekommen ist und ihm eine Medaille auf den Sarg gelegt hat.
Oh.
Man weiß nicht, wer es ist. Er ist nicht bekannt und er ist danach sofort wieder gegangen. Also er hat auch nichts gesagt. Er ist einfach nur hingegangen,
hat das hingelegt,
hat die Medaille hingelegt und ist wieder gegangen.
Das ist ja merkwürdig.
That's it. Was machst du jetzt da draus?
Ja, nicht. Diese Medaille, kann man ja, wer weiß, was draus machen. Dass er entweder sich bedankt hat, ja, warum auch was anderes. Also, dass sie vielleicht zusammengearbeitet haben, also der General mit ihm zusammengearbeitet hat.
Ja, man weiß es
an nicht. An diesem Fall und dieser General halt einfach damit acknowledged für sich, von wegen das, was da passiert ist. Das kann sein, aber ansonsten...
Was hat das alles mit Chuck zu tun?
Hat es überhaupt was? Weil es kann ja auch einfach wirklich sein, dass das ein anderer Fall ist, in dem er verstorben ist. Und diese Verbindung zu Chuck liegt halt nur darin, dass die beiden sich unterhalten, dass Don und Danny sich unterhalten wollten.
Ja, genau. Und jetzt kommt ja auch noch hinzu, ne? Wir wissen ja jetzt, Duck ist ja jetzt auch ermordet worden. Mhm. Man vermutet ja, dass man quasi Duck mit Don Devereaux verwechselt hat.
Ja, genau.
An der Stelle. Ich habe aber keine Angaben dazu gefunden, dass ein weiterer Anschlag auf Don Devereaux verübt worden ist. Jemals.
Ja, dass man dann sagt, von wegen, wenn die es einmal nicht hingekriegt haben, warum sollten sie dann aufhören?
Ja, genau.
Also...
Warum? Also ihnen ist ja offensichtlich auch bekannt, dass es jetzt dann, also wenn sie ihn verwechselt haben, dass sie ihn verwechselt haben.
Richtig, dass Don immer noch lebt.
Ja.
Das ergibt ja keinen Sinn, dass sie dann sagen, ach nee, dann doch nicht. Nee. Also es ist schiefgelaufen, blöd, aber
Gut. Okay, dann lassen wir es.
Dann lassen wir es lieber sein. Ja. Der ist unverwundbar, der Don.
Ja, das finde ich auch irgendwie merkwürdig, das weißt ist, du?
Ja.
Also ich finde das schon, also auch die Ermordung oder die Tötung, sagen wir es mal eher so, die Tötung von Duck finde ich auch sehr mysteriös.
Ja.
Das ist ja zumindest aber in der Schwebe, ob das jetzt ein Selbstmord ist oder ein Mord. Weil man beides nicht ausschließen kann. Können ja auch kein Polizist.
30 Zentimeter Entfernung. Also, wie gesagt, die Waffe aus 30 Zentimeter Entfernung, das ergibt einfach pauschal keinen Sinn.
Mit der linken Hand. Wenn man Rechtshänder ist.
Ja.
Das macht recht schon.
Aber
schon
wie kriegst du die Waffe 30 Zentimeter entfernt rumgehalten? Dann musst du sie ja quasi mit dem Daumen abdrücken. So, klick. Und dann musst du noch dafür sorgen, dass die Waffe verschwindet.
Ja, das ist halt das Nächste, ne? Dass keine Waffe gefunden wurde.
Ja, also deswegen...
Naja, und wenn, und jetzt kommen wir wieder zu Chuck und dann finden sie eine Waffe, dann sind da aber keine Fingerabdrücke drauf und sagen, trotzdem ist es Selbstmord.
Ja, die sind geschmiert. Sind geschmiert gewesen. Das ist eine Spekulation meinerseits. Bitte komm, don't come for me. Oder es, weiß ich nicht, 70er Jahre, die wussten doch, wie das läuft mit Waffen und so weiter, mit Schussrichtungen und so. Okay, die Polizei kennt sich doch mit sowas aus. Die hatten kein, also es wirkt so, als ob die keine Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen. So ist ja scheiße, dass sich jemand da mit der Mafia zu tun haben könnte oder was weiß ich.
Ja, wir fassen uns gar nicht erst an, ne?
Ja,
ja,
weißt du, sonst...
Und sagen einfach so Selbstmord und dann sind wir raus aus der Nummer.
Ja, weiß ich ja nicht, ob da, oder wie gesagt, wenn da so viele in Arizona sich niedergelassen haben von denen.
Zu der Zeit zumindest.
Zu der Zeit, ob da nicht vielleicht auch irgendwelche Leute zuständig waren, die in irgendeiner Art und Weise mit der Mafia zu tun hatten. Weil davon hatten wir ja bei den Mafia-Geschichten ja auch häufiger die Infos, dass der Einfluss der Mafia riesig war, Schrägstrich ist.
Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Deswegen, also Chuck und Duck sind beide auf dieselbe Art und Weise verstorben.
Ähnlich zumindest.
Mit dem Schuss im Hinterkopf.
Schuss im Hinterkopf, genau.
Die Hülse, die gefunden wurde bei Duck, war das denn auch von einem Magnum, weißt du das?
Nee, Moment.
Mhm.
Das kann ich leider gerade nicht herausfinden.
Naja, okay, macht ja nichts. Aber es ist auf jeden Fall, die Methode ist eine ähnliche. Wobei bei Danny halt die Methode eine ganz andere ist. Weil deswegen würde ich den am ehesten ausschließen, dass da wirklich ein großer Zusammenhang steht.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen Zufall ist. Und
genau.
Dass das eher was damit zu tun hatte, was er gerade am Aufdecken war.
Richtig, und das war...
Genau, es war auch so eine... Also es ging um eine Verschwörung innerhalb des Justizdepartements.
Ja, und da kann man dann wieder neu spekulieren, ob da eventuell Leute versucht haben, was zu verhindern oder sonstiges, basierend auf der Aussage der Familie und so weiter.
Wäre fast eine neue Folge hier.
Genau, wir bräuchten so ein Conspiracy Board, damit wir damit mit roten Fäden die Leute miteinander verbinden und so weiter. Und im Endeffekt kann ich mir gut vorstellen, dass es wenn es ein Mord gewesen wäre, dass es da in die Richtung seines Falls geht. Auch das, was die Reinigungskräfte da gesagt haben. Und Duck und Chuck im ehesten noch miteinander verbinden. Aber auch da, was du gesagt hast, warum haben die dann danach aufgehört, wenn sie Don haben wollten?
Was ich wirklich sehr faszinierend finde an dem Fall und deswegen habe ich ihn jetzt rausgesucht, mir vorzustellen, ist zum einen, da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber geredet, ist, dass ja auch der Tod von Chuck selber ja sehr, sehr mysteriös ist.
Ja.
Alleine diese Dollarnote, 2-Dollar-Note, die da in deiner Unterwäsche gefunden wurde und dein Zahn auf der Rückbank und so.
Ja, das da, also an sich kann ich mir diese, kann ich mir gut vorstellen, diese Überlegung, dass er sich irgendwie frei kaufen wollte, so wie diese anonyme Frau das gesagt hat. Und er dann mit dem Geld zu einem Übergabeort gefahren ist. Da finde ich weiterhin auch die Polizei wieder merkwürdig, die gesagt hat, das war ein Suizid. Mhm.
Ich finde halt diesen ganzen Tatort völlig bizarr.
Und da wird es halt merkwürdig. Und meine Frage, wer haben die das irgendwie versucht nachzuvollziehen, was alles auf diesem 2-Dollar-Schein war, was da alles drauf stand? Hatten die da irgendwie mal recherchiert, was das alles, welche Zusammenhänge da stecken könnten?
Da habe ich tatsächlich in meiner Recherche nichts zu gefunden.
Ja, dann wahrscheinlich nicht.
Mich würde das auch wundern, wenn sie das getan hätten, weil sie, glaube ich, relativ schnell gesagt haben. Normalerweise ist es ja so, du kast die Leiche in die Leichenhalle, obduzierst und wenn du dann sagst, ja, ist Selbstmord, machst du ja normalerweise auch nichts mehr.
Genau, dann so. Weil das dann aufgeklärt ist.
Genau.
Deren Meinung nach.
Ich glaube deswegen, dass sie da auch nichts weiter gemacht haben. Außer halt das Beweismaterial zu sichten, was es noch so gab, und zu archivieren. Und ansonsten war es das dann auch.
Das ist ganz merkwürdig.
Also ich finde halt diesen Tatort wirklich so bizarr. Also.
Und da auch wieder, wenn er Selbstmord begangen hat, warum sollte er aus dem Auto aussteigen dafür?
Ja.
Warum liegt er neben dem Auto?
Woher kommt die Sonnenbrille?
Woher kommt diese Sonnenbrille? Warum hat er einen Zahn von sich irgendwo rumfliegen?
Warum hat er diese komische 2-Dollar-Note angeklippt an seine Unterwäsche? Was hat das zu bedeuten?
Ja, war er das? Hat er sich da irgendwelche Notizen gemacht? Warum hat die Frau überhaupt das vorgelesen 2 Tage vorher? Hä? Was soll das alles?
Was soll das
die
alles?
Die Frau wurde aber auch nie gefunden, ne?
Nee, die Frau ist weiterhin anonym, die ist nicht gefunden worden, nein.
Weil eben, wenn sie...
Naja, ich finde ihre Aussage relativ legitim. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie bei der Polizei angerufen hat, als auch bei der Frau. Also dass das eine und dieselbe Frau war, von der wir hier reden. Weil die halt diesen Bibelvers da wusste, ne? Der ja auf der Dollarnote verzeichnet war.
Ja, vielleicht hat sie auch irgendwie versucht, einen Hinweis zu geben. Der Frau, weißt du? Und gehofft, dass, wenn sie jetzt diesen Bibelvers benennt, dass die Frau damit irgendwas anfangen kann, weißt du?
Ja.
Was sie natürlich dann anscheinend nicht konnte. Aber dass diese anonyme Frau in irgendeiner Art und Weise helfen wollte und anscheinend mit dem zweiten Anruf bei der Polizei, deutet sie ja darauf hin, das ist Mord gewesen, voraussichtlich. Also guckt nochmal nach. Also irgendwie wollte die, dass da was anderes bei rauskommt.
Ja, also sie wollte schon irgendwie helfen. Ne?
Genau, den Eindruck bekommt man auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Tod an sich, ganz kurios.
Ganz kurios.
Aber wirst nie rausfinden, was da Sache war.
Nee, wir werden diesen Fall an dieser Stelle nicht lösen können.
Oh.
Wir wollen uns ja auch nicht down the rabbit hole in den Verschwörungstheorien vergehen.
Ja, das Problem ist auch, dass so nach so langer Zeit Tatsachen sind halt so, wie sie sind und wird nichts mehr aufgerollt. Obwohl bei Duck ist es noch ungeklärt, ne?
Duck ist ungeklärt, weil, also man muss ja dazu sagen, Chuck an sich ist ja kein Cold Case, weil der ist ja aufgeklärt, dadurch, dass es ja als
Selbstmord
eingestuft wurde.
Ja.
Der von Duck halt nicht,
genau.
Weil kann das eine oder das andere sein, deswegen ist der Fall noch ungeklärt. Und der von Danny ist ja an der Stelle eigentlich auch gelöst, weil der ja auch als
Selbstmord.
Suizid
genau.
eingestuft wurde.
Also deswegen wäre nur Duck noch eine Möglichkeit, da irgendwas zu klären, wenn das irgendjemand aufrollen wollen würde.
Ja, genau. Und dann zu gucken, welche Verbindung das mit Don Devereaux hat. Weil man dazu sagen muss, abgesehen davon, dass Don Devereaux natürlich jetzt auch bei Chuck recherchiert hat, was jetzt mit dem Fall los ist und so, ist er auch sonst gegenüber der Mafia als Also der ist ihn schon auch auf die Füße getreten als Journalist. Ne?
Ah.
Also der hat sich da keine Freunde gemacht.
Muss nicht nur mit Chuck zusammenhängen.
Deswegen muss es nicht nur mit Chuck zusammenhängen. Deswegen könnte man theoretisch überlegen, ob es nicht vielleicht tatsächlich 3 voneinander unabhängige Verbrechen sind, die nur durch Zufall miteinander in Verbindung stehen.
Vielleicht war das auch eine Warnung an Don. Nächstes Mal bist du es, wenn du jetzt nicht irgendwie zurückruderst oder sonstiges.
Das könnte auch sein.
Also, dass die nicht nochmal hinter ihm hergegangen sind, sondern dass die jemanden in der näheren Umgebung, bei dem man das so tun könnte, als ob das ein Fehler war, zu sagen von wegen so, ups, da ist aber jemand umgebracht worden. Solltest besser aufpassen, lieber Donny.
Das finde ich eine spannende Theorie.
Ich weiß nicht, wie der Don hinterher dann weitergearbeitet hat oder nicht weitergearbeitet hat.
Naja, offensichtlich ist der Fall nicht aufgeklärt worden, der ist auch nicht weiter aufgerollt worden. Also.
Ja, vielleicht hat er das dann ad acta gelegt.
Ja, nicht ganz, weil ja dieses, der Fall mit Danny, das war ja ein Jahr später, also da hat er schon noch ein bisschen an Chuck weitergearbeitet, aber ich glaube, irgendwann sind halt auch alle Spuren im Sande verlaufen.
Ja.
Ne? Also du kommst halt irgendwann auch nicht mehr weiter, wenn du keine neuen Hinweise kriegst.
Und weißt du halt auch nicht, was dann noch weiter im Hintergrund gelaufen ist, jetzt auch für Don im Hintergrund gelaufen ist, solange halt nicht irgendwie nochmal wieder ein Verbrechen passiert ist.
Genau.
Also ich meine, es kann ja auch sein, dass der irgendwie andauernd angerufen wurde, was er niemandem erzählt, aber dann mehr oder weniger gesagt hat, okay, das wird jetzt zu heiß. Mhm. Mir ist mein Leben schon wichtig. Mhm. Kann ja auch sein.
Das kann auch sein.
Crazy.
Also von daher, 3 in 1.
3 in 1.
Oder?
3 Einzelne.
3 Einzelne. Man weiß es einfach nicht so genau.
War trotzdem spannend.
Ja. Und ob das so ist, darf auch jeder Zuhörer jetzt selbst entscheiden.
Genau. Falls ihr noch irgendwelche anderen spannenden Theorien dazu habt, dann sagt uns Bescheid. Am besten über Instagram, da sind wir nämlich immer noch unterwegs.
Ach. Gelegentlich zumindest.
Gelegentlich. Naja, ja, sind wir. Auf jeden Fall sind wir da vertreten und auch erreichbar sozusagen. Ja, vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Wir sind wieder in 2 Wochen zu hören.
Bei
Enigma.